jetzt freuen wir uns auf den Kommentar von Dr. Lamberts.
Als ich vor einigen Wochen die Empfehlungen der Schulkommission der Heinrich-Böll-Stiftung bekam im Zusammenhang mit meinem heutigen Kommentar, dachte ich, was ist denn das, noch ein Gutachten, und habe es zunächst mal auf meinen Stapel irgendwann mal lesen gelegt und war dann, als ich eine längere Bahnfahrt zu bewältigen hatte, dann angenehm überrascht, dass es eben doch nicht das Übliche ist, sondern dass da viele neue Gedanken drin sind, auch aus meiner Sicht sehr gut formuliert. Das sage ich jetzt vorab, damit Sie nicht nachher denken, ich würde hier, wenn ich einige kritische Anmerkungen mache, das ganze Gutachten in einem schlechten Licht sehen. Zu dem Bereich, den hier Professor Bethke vorgestellt hat und der ja in dem Bericht auch dargelegt ist, da hatte ich in etwas den Eindruck, dass ich vieles, was dort aufgeführt ist, schon mal gelesen habe, was ja nicht unbedingt schlimm sein muss, aber ich hatte den Eindruck, dass der Innovationsgehalt da doch etwas geringer ist. Nun wurde ja hier schon begründet, warum dieser Bereich Berufsbildung eigentlich hier reingehört, weil ja die Schule nicht damit aufhört, dass man die allgemeinbildende Schule verlässt und dass selbstverständlich dafür gesorgt werden muss, dass die Übergänge dann in die Berufsbildung, in die Hochschulen gut funktionieren. Was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass da das Übergangssystem dargestellt wird mit vielen Facetten, die ja auch hier immer wieder aufgeführt worden sind, dass dann aber eine Schlussfolgerung gezogen wird, die relativ wenig hergeleitet ist, möchte ich sagen, nämlich dass in dem Papier kurzerhand gefolgert wird. Ich lese es mal vor, die gesamte Berufsausbildung muss neu strukturiert und in bundesweit anerkannte Ausbildungssteine organisiert werden. Da würde ich mal salopp formuliert sagen, da wackelt der Schwanz mit dem Hund. Denn in dem ganzen Gutachten ist eigentlich zur Berufsausbildung an sich wenig gesagt worden. Das ist ja wahrscheinlich dem fehlenden Platz geschuldet. Aber wenn man ein ganzes System verändern möchte, dann erwarte ich schon, dass zunächst einmal eine Analyse dieses Systems gemacht wird, dass man diejenigen, die daran beteiligt sind, befragt, dass man diejenigen, die die Abnehmer sind, des Berufsausbildungssystems da einbezieht, und all dies ist hier nicht geschehen, sondern man geht von den Problemen in der Übergangssystem aus und schlussfolgert daraus, jetzt muss das gesamte Berufsausbildungssystem neu strukturiert werden. Das halte ich für etwas kurz gesprungen. Es wäre in etwa so, als würde, wenn ein Produktionsunternehmen Probleme mit den Vorlieferern hat, sagen, jetzt müssen wir unsere Produktion umstellen, ohne dass das im Einzelnen analysiert wird. Aber vielleicht kann das in der Diskussion dann nachher nochmal erläutert werden, denn auch Professor Bethke hat ja eben davon gesprochen, dass die Brücken verbessert werden müssen, dass das Ganze bisher nicht sonderlich intelligent gelöst ist. Da würde ich ihm in allem zustimmen. Aber deshalb das gesamte System zu verändern, da fehlt mir etwas die Herleitung. Und selbstverständlich gibt es Unternehmen, mit denen wir auch im Gespräch sind, die das gegenwärtige System der Berufsausbildung neu strukturieren wollen. Ich muss allerdings sagen, das sind die Unternehmen, die dann auch gerne in der Öffentlichkeit schon mal vorgeführt werden, weil sie nicht genügend ausbilden. Und das ist ja nicht ein System, ein Problem der Ausbildung selbst, denn selbstverständlich kann heute jedes Unternehmen seine Ausbildung in Modulen, in Ausbildungsbausteinen oder wie man das immer auch nennt, strukturieren. Er kann innerhalb des Konzerns oder innerhalb eines großen Unternehmens die Bausteine nacheinander oder in beliebiger Reihenfolge vermitteln. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht vorgegeben, außer dass da vage Rahmenvorgaben in den jeweiligen Ausbildungsordnungen vorgegeben sind. Also da ist aus betrieblicher Sicht, jedenfalls aus Sicht der kleinen und mittleren Unternehmen, bisher nie an uns herangedrungen worden. Wir müssen das stärker häppchenweise beschreiben und wir müssen das dann einzeln vermitteln und dann auch noch einzeln prüfen. Insofern ist diese Forderung aus meiner Sicht wenig nachfrageorientiert und sollte gegebenenfalls nochmal bedacht werden. Zu dem, was Professor Bethke gesagt hat, noch einige Anmerkungen zum Übergangssystem. Bevor der nationale Bildungsbericht dieses Wort geschöpft hat, war gelegentlich auch schon mal von Chancenverbesserungssystem die Rede. Und ich möchte jetzt nicht dafür plädieren, das wieder umzubenennen, aber darauf hinweisen, dass aus Sicht vieler Beteiligter, auch derjenigen, die in Übergangssystemen drin sind, es durchaus nicht nur als negativ empfunden wird. Ich gebe ein kleines Schlaglicht. Frau Hinz hatte ja schon gesagt, dass ich auch Geschäftsführer einer kleinen GmbH bin mit 40 Mitarbeitern, die alljährlich 2 Auszubildende einstellen. Das macht bei uns der Ausbilder, ein engagierter Mann, und er hatte eine Vorauswahl getroffen. Im letzten Jahr 16 Auszubildende sollten antanzen, und es waren alle nach unserer Definition Altbewerber, Leute aus dem Übergangssystem. Ich habe ihn gefragt, was das denn soll, warum wir da keine Leute vorgesetzt bekommen, die frisch die Schule verlassen haben. Ja, die wären dann ein Jahr weiter und die wären dann besser einzusetzen. Also aus Sicht eines kleinen Unternehmens ist es keineswegs so, dass diejenigen, die im Übergangssystem sind, da unbedingt mit einem Makel behaftet werden, jedenfalls für einen Teil. Und als die Auswahl dann getroffen war, habe ich die beiden Auserwählten dann gefragt, ob sie sich denn nach Schulabschluss dann auch beworben hätten. Es wurde dann ein bisschen rumgedruckst, jedenfalls sehr engagiert können die Bemühungen nicht gewesen sein. Das heißt, für viele Jugendliche und auch für viele Eltern ist durchaus, wenn man da so eine einjährige Berufsfachschule an das allgemeinbildende Schulwesen anschließt, die Hoffnung verbunden, dass dann die Chancen besser werden. Und in vielen Fällen gelingt es dann auch ohne weiteres. Hier auch in der Einladung wurde ja darauf hingewiesen, 40% landen im Übergangssystem, der ohne Abschluss endet. Aber wir wissen ja auch aus Untersuchungen des Bundesinstituts für Berufsbildung, dass das Landen nicht gleichbedeutend ist mit Stranden, sondern dass es in sehr vielen Fällen durchaus gelingt, den Weg in eine reguläre Berufsausbildung zu finden. Anders wäre es auch nicht zu erklären, dass wir trotz den 40% seit Jahren eine konstante Quote haben, die bei 15, je nach Berechnung auch bei 17% an jungen Leuten haben, die ohne jeglichen Berufsabschluss sind. Das heißt, und das ist ja auch in den OECD-Statistiken jährlich nachzulesen, 85% der Gruppe der 25- bis 29-Jährigen, heißt es, glaube ich, haben einen Abschluss auf Sekundar-2-Ebene, und da ist ja ein großer Teil drin, die einen Berufsabschluss haben. Also auch wenn ich zustimmen kann, dass das Ganze nicht sonderlich effektiv ist, irgendwie scheint es ja doch zu gelingen, diese Leute dann zu einem Berufsabschluss zu verhelfen. Insofern ist es in diesen Fällen ein Problem, wo man fragen muss, Vergeudung von Lebenszeit, geht das Ganze nicht etwas geschmeidiger? Warum können die Betriebe die eigentlich nicht schon nehmen, wenn sie direkt von der Schule kommen? Aber es ist nicht das Problem, dass da 40%, und Professor Bethke sagt ja immer, der Neuzugänge, dann irgendwo landen, wo sie nie einen Abschluss erhalten. Da sind die Zahlen doch erfreulicherweise anders. Mit diesen Anmerkungen wollte ich jetzt nicht sagen, dass alles gut ist, dass das Übergangssystem eine tolle Sache ist. Ich unterstreiche das, was Professor Bethke gesagt hat, mit den unterschiedlichen Zuständigkeiten. Da gibt es ja Vorbereitungsmaßnahmen, die über die Arbeitsagenturen laufen, Vorbereitungsmaßnahmen, die schulisch auf Länderebene laufen. Dann gibt es da Maßnahmen, wo es spezielle Länderprogramme noch gibt, und dann hat die Wirtschaft vor Jahren auch nochmal die Einstiegsqualifizierung sozusagen hinzu erfunden. Da fehlt es auch mir an klaren Zahlen darüber, wie effektiv das Ganze ist, und an Empfehlungen dahingehend, wie man diesen ganzen Prozess entscheidend verändern könnte. Ich danke der Kommission hier für die Hinweise, die gegeben worden sind. Und Herr Professor Bethke hat es ja auch nochmal gesagt, ohne Verbesserungen in den vorgelagerten Bereichen werden wir das Übergangssystem so schnell nicht nahe Null fahren können. Diese Erwartung möchte ich hier nochmal unterstreichen. Wir haben es ja in der Berufsbildung mit einem Prozess zu tun, der tendenziell dazu führt, dass die Berufsausbildungen anspruchsvoller werden, jedenfalls in vielen Bereichen. Und selbst wenn wir das Niveau der Schulabgänger gleich halten würden, wüchse daraus ein Problem. Die Maßnahmen, die Sie hier vorschlagen im Bereich der Sekundarstufe 1 und den vorgelagerten Bereichen, werden ja erfahrungsgemäß nicht sehr schnell etwas bewirken. Insofern, hier steht auch keine quantitative Zielsetzung, wie viel Prozent man senken wollte, aber ich warne etwas davor, dass man das Übergangssystem relativ rasch senken kann, zumal es da einige Bereiche gibt, die es schon immer gab und im nationalen Bildungsbericht ist es ja auch abgebildet, also einen gewissen Satz an Ausbildungen in diesem oder an Übergangsmaßnahmen hat es immer gegeben. Ich komme zu dem zweiten Bereich, der Übergang an der Schwelle zu den Hochschulen. Da hat sich ja am letzten Freitag etwas geradezu Sensationelles ereignet, dass nämlich das Plenum der KMK sich auf gemeinsame Empfehlungen geeinigt hat zur Durchlässigkeit und zum Übergang von beruflich Qualifizierten an die Hochschule. Wir waren da auch schon vorher in Gesprächen, sowohl mit der KMK als auch mit der Hochschulrektorenkonferenz. Und es ist eigentlich erfreulich, und das muss man auch mal festhalten, dass da die Gesprächsbereitschaft auf der Hochschulseite durchaus eine andere ist, als sie vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren war. Ich will nicht sagen, dass es auch schon bei den Hochschulen angekommen ist, dass alle Hochschulen sehen, da gibt es eine Zielgruppe, für die muss ich spezielle Angebote machen. Aber zumindest bei denen, die da politisch wirken, auf Seiten der genannten Konferenzen ist eine Offenheit da und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass es jetzt erstmals Regelungen gibt für den Übergang für diejenigen, die eine duale Berufsausbildung gemacht haben. Da ist vorgesehen, dass man nach Abschluss der Berufsausbildung noch Berufspraxis von 3 Jahren gesammelt haben sollte und dann einen Hochschulzugang hat. Und der Hochschulzugang soll für Absolventen der beruflichen Weiterbildung sofort gegeben sein. Und das ist dann allerdings noch etwas differenziert. Also soll eine Affinität bestehen zwischen dem, was in dem Bereich der beruflichen Bildung absolviert worden ist und dem, was dann später im Studium gemacht worden ist. Die Presse verhackstückt das dann ja leicht dazu, Bäckermeister kann Chirurg werden. Oder noch schlimmer, Schlachtermeister kann Chirurg werden. Das ist nicht unser Anliegen, sondern wir denken schon, dass es eine Vergeudung von Ressourcen wäre, wenn die Hochschulen darauf verzichten würden, diese beruflich Qualifizierten da ganz außen vorzulassen. Insofern würde ich auch unterstützen, das, was hier im Grundsätzlichen gesagt worden ist. Wenn ich auch empfehlen würde, nicht immer nur auf die Akademikerquote zu schauen, sondern auch berücksichtigen, dass wir auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung Abschlüsse haben, die auch eine Höherqualifizierung bedeuten. Und aus Sicht der Wirtschaft ist es ja so, wir brauchen sozusagen eine höhere Zahl an Höherqualifizierten. Und da ist es manchmal egal, ob das jetzt akademisch höher Qualifizierte oder beruflich höher Qualifizierte sind. Also in einem Papier der Unionsbundesfraktion hatte man mal die Quote höher qualifizierte Quoten genommen. Das könnte man vielleicht nochmal überdenken, auch zur Überwindung des Schismas. Zu Ihrer konkreten Empfehlung, Berufsabitur, da möchte ich auch eine gewisse Skepsis zeigen. Ich weiß, dass es ja in den Alpenländern vergleichbare Regelungen gibt, Berufsmatura, und dass das da an für sich ganz gut klappt. Gleichzeitig ist es aber so, dass man dann sagt, eigentlich fehlt denen ja was. Also das, was die über die berufliche Bildung und vielleicht auch die berufliche Weiterbildung sich an Kompetenzen erworben haben, das reicht nicht. Und deshalb muss man noch einen zusätzlichen Regelabschluss in der Berufsausbildung einführen. Unser Verständnis von Gleichwertigkeit ist da eine andere. Sicherlich sehen wir auch, dass das, was ein Abiturient an Kompetenzen mitbringt, gerade im kognitiven Bereich, andere sind als die jemand, der eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht hat. Aber wir sehen auch, dass es andere Kompetenzen gibt, wo die Sache vielleicht anders aussehen würde. Insofern haben wir uns da mit dem Berufsabitur bisher noch nicht so richtig anfreunden können. Unser Ansatz war eher, dass wir doch den Zugang, wie jetzt von der KMK beschlossen, relativ offen halten. Wohl wissend, dass ja über die Zulassung an den einzelnen Hochschulen ohnehin eine Hürde gestellt werden kann, die dann aber aus unserer Sicht besser auf das jeweilig angestrebte Studium bezogen werden kann. Hier ein Berufsabitur, das wäre ja sozusagen so etwas, wo man allgemeiner vorgehen muss, nicht auf spezielle Bereiche. Und da frage ich mich, wie da eigentlich die Beziehung ist, was erhofft man sich davon in Bezug auf den Erfolg der angestrebten akademischen Ausbildung. Also auch das ist sicherlich ein Punkt für die Diskussion. Brauchen wir da wirklich eine neue Schwelle, sage ich jetzt mal, oder können wir das dadurch regeln, dass die Hochschulen da selbst ein Regulativ haben? Zu guter Letzt kann ich nur unterstützen, was hier festgehalten wird und was Professor Bethke nochmal gesagt hat, die Hochschulen sind derzeit nicht darauf eingerichtet. Sie haben sozusagen immer noch den Normstudenten vor Ort vor Augen, der sein Abitur gemacht hat, dann vielleicht noch ein Jahr Bundeswehr, Zivildienst oder Auslandsaufenthalt und dann kommt er an die Hochschule. Dass da aber ältere Jugendliche oder junge Erwachsene kommen, die schon berufliche Erfahrung haben, die vielleicht auch einen ganz anderen familiären Hintergrund haben, die an einem Vollzeitstudium vielleicht weniger Interesse haben. Das muss sich erst peu à peu durchsetzen. Ich habe den Eindruck, dass es da einige Hochschulen gibt, die eher so im Bereich der privaten Hochschulen liegen, private Fernhochschulen und so etwas, die sich auf diesen Bereich stürzen. Aber damit kann es ja nicht getan sein, sondern die Hochschulen sollten da schon Angebote machen, berufsbegleitendes Studium wäre das eine. Und wir haben ja seit dem letzten Jahr das neue Instrument des Aufstiegsstipendiums. Da hat sich gezeigt, da war mal eine Quote angestrebt worden, Aufstiegsstipendium für beruflich Qualifizierte zwischen Vollzeitstudenten und denjenigen, die berufsbegleitend machen. Und es zeigte sich, dass der allergrößte Teil oder der größere Teil, sage ich jetzt mal, doch ein berufsbegleitendes Studium macht, weil viele von denen, die ich da auch gesprochen habe, sagten, ein Vollzeitstudium kommt in meiner Situation an Anfang 30, Familie und so, das nicht so ohne weiteres in Frage. Deshalb die Unterstützung für die Aussage, dass die Unis derzeit noch schlecht vorbereitet sind, aber so verstehe ich ja die Arbeit der Kommission, man wollte ja auch Anstöße geben. Und in diesem Punkt haben Sie dann uns ganz auf Ihrer Seite. Ein allerletztes, ist ja schon angesprochen worden, warum überhaupt Berufsbildung hier im Bereich der nicht Bildungskommission, sondern Schulkommission. Herr Krämer, Leiter des Bundesinstituts für Berufsbildung, hat mal gesagt, im Berufsbildungsbericht ist es nie klar gesagt worden, ist das eigentlich Berufsbildung Teil des Bildungssystems oder ist es Teil des Qualifizierungssystems. Und in dem, was im nationalen Bildungsbericht dann erfolgt ist, ist erstmals eine klare Zuordnung geliefert worden. Berufsbildung ist Teil des Bildungssystems und darum wird sie ja auch im Bildungsbericht an entsprechender Stelle gewürdigt. Ich wollte aber abschließend nochmal darauf hinweisen, dass man den Bedarf der Unternehmen an jungen Fachkräften, was die Betriebe brauchen, da nicht ganz aus dem Auge verliert. Das ist vielleicht eine etwas andere Situation als in den anderen Bereichen. Es ist auch unser Bestreben, die Unternehmen, die Ausbildungsbetriebe, die Betriebe, die auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen sind, immer einzubinden und voranzukommen. Deshalb habe ich mit dem Thema Ausbildungsbausteine, Modularisierung auch gar keine grundsätzlichen Vorbehalte. Glaube aber, man sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Vielen Dank.